Am Ende des Lobpreises, wir glauben an den Namen Jesus, weil im Namen Jesus alle Kraft ist, alle Macht zu retten, zu heilen, zu befreien. Es ist ein guter Start in die Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, euch alle zu sehen. Schön, dass ihr trotz dem veränderten Ort heute gekommen seid. Es ist gut, wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern, wenn wir Gott anbeten und einfach Gott in dieser Zeit auch besonders Raum hat, uns zu begegnen, unseren Herzen in unser Leben hineinzusprechen, in ganz vielfältiger Weise durch den Lobpreis, durch die Begegnung miteinander und auch durch die Predigt. Ja, und wie schön auch heute so in den Eindrücken kam ja ganz stark so als Essenz raus, wir müssen nichts tun. Gott hat schon getan in Jesus. Wir dürfen kommen, er kommt uns entgegen. Wenn er Seins dazu gibt, dann wird die ganze Sache etwas. Und ich bin so dankbar, dass wir einem Gott dienen, der nicht von unserer Leistung abhängig ist, sondern der wirklich einfach Seins dazu gibt und uns Gelingen schenkt, wenn wir einfach dem treu sind, was er uns gegeben hat. Ja, soll ganz liebe Grüße ausrichten von Werner und Brigitte, die sind heute in Pforzheim. Der Werner hat einen Predigtdienst dort in der Volksmission und sie haben gebeten, euch ganz lieb zu grüßen. Ja, wir sind ja in unserer Predigtserie fast am Ende, Herr, lehre uns beten. Letzten Sonntag ging es um das Gebet in schwierigen Zeiten und wir haben ja auch von Menschen gehört, der Petra und auch Beckers, die uns erzählt haben, von der Erfahrung, die sie gemacht haben, in schweren Zeiten einfach zu spüren, getragen zu sein durch Gott, aber auch, weil sie wussten, dass Menschen hinter ihnen stehen, die für sie beten, die vor Gott für sie eintreten und wie wohlwollend das war. Und damit konnten wir dann am Dienstag gleich weitermachen, weil unser lieber Tom ins Krankenhaus gekommen ist. Der ist auf der Arbeit zusammengebrochen, hat gekrampft. Man wusste erst nicht, was ist. Ist jetzt im Krankenhaus, wird untersucht. Und wir haben uns natürlich gleich eins gemacht, Michael und ich und auch als Hauskreis und die das wussten. Und ich habe gedacht, wir nehmen das heute mal gleich ins Anfangsgebet mit rein. Und wenn ich für die Predigt bete, beten wir einfach auch noch für den Tom. So bitte ich euch alle nochmal aufzustehen und euch einfach auch mit einzuklinken. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir wissen dürfen, dass in deinem Namen Kraft ist, Jesus. Und dass, wenn wir Dinge im Gebet zu dir bringen, dass du ein Gott bist, der Durchbrüche schafft, der Veränderung bringt, der Menschen anrührt und Lebenssituationen wirklich verändert. Jesus, und so beten wir jetzt auch gemeinsam für den Tom. Wir wollen uns eins machen, Herr, dass du ihn anrührst mit deiner Heilungskraft, Jesus. Dass alles, was in seinem Körper in Unordnung gekommen ist, Jesus, wir rufen es in deinem Namen, in deine göttliche Ordnung zurück, Herr. Wir beten um Weisheit für die Ärzte und das Personal, wirklich alles im Blick zu haben, alles zu finden, was notwendig ist, einzuleiten, was notwendig ist. Aber wir danken dir, Jesus, dass er in deiner Hand ist und dass du dich um ihn kümmerst und dass du alle Dinge zum Guten führen wirst, Herr. Und danke, dass du ihn vollkommen wiederherstellst, Herr. Jesus, wir danken dir in deinem Namen. Und ich bete jetzt gleich noch für die Predigt, Herr. Ich möchte beten, dass du uns offene Ohren, offene Herzen schenkst, dass das, was dein Geist heute Morgen in die Herzen hineinlegen möchte, dass es ankommt, Herr. Danke, dass du redest. Danke, dass du ein lebendiger und erfahrbarer Gott bist. Und ich bete, dass genau das heute Morgen geschieht. In Jesu Namen. Amen. Ja. Unser Thema heute ist ja, wenn wir mit unseren Worten am Ende sind. Für Frauen schwer vorstellbar, aber solche Situationen gibt es, wenn wir mit unseren Worten am Ende sind. Und ich möchte ganz zu Beginn gleich den Predigttext für heute lesen aus Römer 8, die Verse 26 und 28. Ich lese nach der Hoffnung für allen. Da heißt, dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt der Geist Gottes für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen ganz genau kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn der Geist vertritt uns im Gebet, so wie Gott es für alle möchte, die zu ihm gehören. Jetzt habe ich die Übersetzung gewechselt in die Elberfelder. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. eine super Bibelstelle. Ja, dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. In den Versen, die diesem Text vorausgehen, schreibt Paulus über die Vergänglichkeit des Lebens, über die Vergänglichkeit der Schöpfung, über die Vergänglichkeit unseres Körpers. Und er beschreibt so diese Realität, dass unser Leben manchmal brüchig ist und dass unsere eigenen Kräfte begrenzt sind. Und dass eben nicht immer alles schon so ist, wie es einmal sein wird, wenn wir bei Gott sind. Und gerade dann, wenn unerwartet etwas passiert, wie jetzt so in der vergangenen Woche das beim Tom, wenn jemand unerwartet ins Krankenhaus kommt, so dann wird einem wieder bewusst, was man theoretisch ja weiß, was man aber, solange es einem gut geht, doch oft auch auf die Seite schiebt, nämlich dass Paulus recht hat, dass unser Leben vergänglich ist, dass keiner weiß, wie lange er leben wird hier auf dieser Erde. Und ich glaube, dass es gut ist, uns immer wieder vor Augen zu führen, wie dankbar wir sein dürfen für dieses Geschenk des Lebens. Dass wir aufstehen dürfen, dankbar sein dürfen, wenn wir gesund sind, wenn es uns gut geht und dass das keine Selbstverständlichkeit ist. So, des Weiteren deutet er in den darauffolgenden Versen ja ein Erleben an, das Phasen in unserem Leben beschreibt, wo es Nöte und Schwäche geben kann, die uns an einen Punkt bringen können, wo uns die Worte fehlen, in denen wir nicht wissen, wie wir uns am besten ausdrücken sollen. Und kennen wir das nicht alle? Doch, ich glaube, wir alle kennen Situationen, in denen uns die Worte fehlen. Positiv wie auch negativ. So manchmal gibt es ein Empfinden von Glück und Freude, wo man irgendwie das Gefühl hat, es lässt sich gar nicht wirklich in Worte beschreiben. So, ich habe zum Beispiel gehört von Menschen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, die eine kurze Zeit bei Jesus waren oder im Himmel waren und die dann beschrieben haben, dass man eigentlich nicht beschreiben kann in Worten, was sie erlebt und was sie gesehen und was sie gefühlt haben, weil die menschlichen Worte wie eine Begrenzung dessen wirken würden, was da erlebt und erfahren wurde. Meint eigentlich ja nichts anderes wie, Worte reichen nicht aus, um diese Schönheit zu beschreiben, was man gesehen, erlebt oder gefühlt hat. Oder Glücksmomente, wo man einfach das Gefühl hat, man platzt bald vor Freude. Wer kennt das nicht? Ich kenne das. Manchmal gibt es Sachen, da freut man sich so, da hat man das Gefühl, es reicht gar nicht zu springen und zu juchzen. Und das ist so, man hat das Gefühl, man ist fast zum Platzen gespannt, weil Dinge so schön sind und weil man sich so über sie freut. Ich habe immer wieder von Eltern gehört, wenn sie das neue Leben das erste Mal in ihren Armen haben, dass es ein Gefühl ist, was alle anderen Gefühle auf dieser Welt übersteigt. Schwierig in Worte zu fassen. Wenn wir einen Menschen sehr lieben, wenn wir Gott sehr lieben, auch das kann manchmal in eine Phase kommen, wo wir merken, Worte reichen nicht aus, um das wirklich zu beschreiben, was in unserem Herz ist, an Liebe und an Leidenschaft für Menschen oder auch für Gott. Aber eben auch in schwierigen Situationen, wenn wir schlimme Erfahrungen und Erlebnisse machen, wo man merkt, Worte reichen nicht aus, um eine Enttäuschung zu verbalisieren, um einen Schmerz wirklich zu beschreiben. Alles wirkt wie leere Worthülsen. Es gibt einfach nicht die passenden Worte. Es finden sich keine guten Formulierungen. Man hat irgendwie das Gefühl, alles beschreibt es nicht so richtig. Bei mir ist es zum Beispiel, wenn Menschen gestorben sind, dann ist ja das Normale, dass man ihnen Beileid wünscht. Ich tue mir da ganz schwer, weil mir das so ein bisschen abgedroschen klingt, da so mein Beileid. Das ist so, ich tue mir schwer mit sowas. Manchmal finde ich, es gibt Dinge, die lassen sich schwer in Worte fassen, um das auszudrücken, was man eigentlich sagen möchte. Manchmal, wenn schlimme Sachen passieren, dann befinden wir uns wie in einem Schockzustand, so in einer Art Stummheit oder inneren Lähmung. Wir können also Phasen in unserem Leben haben, in denen wir sprachlos sind. Umgangssprachlich meinen wir das meistens sprachlos vor Überraschung oder sprachlos oft positiv belegt. Aber ich habe mal im Duden nachgeschaut, die Bedeutung von sprachlos sein heißt sehr überrascht in beide Richtungen, positiv oder negativ, und deswegen keine Worte findend. Oder zu keiner Äußerung fähig sein, ohne Worte sein, die Worte fehlen. Und Paulus beschreibt es auch in unserer Beziehung zu Gott, im Reden mit Gott, also im Gebet, dass es zu solchen Momenten kommen kann, in denen wir nicht wissen, wie wir richtig beten sollen. Er deutet an, dass wir manchmal begrenzt sind mit unseren Worten, dass wir uns nicht Gott gegenüber richtig ausdrücken können, nicht wirklich das ausdrücken können, was uns bewegt. Dass wir Menschen gar nicht wissen, wie wir richtig beten sollen, was denn nun der Wille Gottes für eine bestimmte Situation ist. Und ganz ehrlich, das ist doch oft so, wir wissen menschlich oft nicht, was ist jetzt für die Situation wirklich richtig und dran. Und Menschen, die immer meinen, sie wüssten es genau, die sind mir eher suspekt. Ja, weil ich glaube, es hat diese Spannung manchmal nicht genau zu wissen. Und das ist ja auch das, was dieser Text hier eigentlich beschreibt. Wie sollen wir beten, dass es Gott gefällt, heißt in unserem Text. Oder auch einfach, dass uns die Kraft fehlt zum Beten. Ich hatte vor ein paar Wochen mal eine Situation, da gab es was, was mich belastet hat. Und ich habe gemerkt, den ganzen Tag habe ich das irgendwie mit mir rumgetragen und es hat mich so wie gelähmt und innerlich blockiert. Und ich wusste, eigentlich wäre es Beste, ich bringe das jetzt zu Gott und ich bete. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich schaff's gerade nicht. So, ich bin da rumgehangen und ich wusste genau, was ich hätte tun sollen, aber ich habe es nicht gemacht. Und so habe ich den ganzen Tag in so einer Lähmung irgendwie verbracht in der Inneren. Und abends, als der Michael dann heimkam, habe ich ihm gesagt, was war und was mich beschäftigt hat. Und dann hat er gesagt, Katja, lass uns gemeinsam hinsetzen und lass uns gemeinsam beten. Und einfach dieses jemand kommt, nimm dich an die Hand, wenn du selbst gerade das Gefühl hast, du kannst nicht oder du willst vielleicht auch gerade nicht. Und dann haben wir gemeinsam gebetet und danach ging es mir so viel besser. Und wir alle haben diese Situationen, wo wir Dinge vom Kopf wissen, uns irgendwie nicht schaffen, sie umzusetzen, wo wir jemanden brauchen, der uns an die Hand nimmt, der sagt, ich bin da, lass es uns gemeinsam tun. Interessant ist, wenn man Biografien von großen und bekannten Männern und Frauen Gottes liest, dann guckt man ja immer auf, was die alles erlebt haben. Die Wunder, die Heilungen, die großen Geschichten. Aber wenn du mal hinter die Zeilen liest und wenn du dir wirklich ganze Biografien anschaust, nicht nur die Highlights im Leben, sondern auch da, wo es schwierig war, dann entdeckt man viel öfter, wie vermutet, genau solche Situationen. Von Mutter Teresa zum Beispiel, die uns ja allen bekannt sein dürfte, die in den Slums von Kalkutta in Indien unter den Ärmsten der Armen gearbeitet hat, ist den wenigsten bekannt, dass sie immer wieder mit schweren Depressionen zu kämpfen hatte. Und im Zug der Seligsprechung sind ja einige Aufzeichnungen an die Öffentlichkeit gelangt, die ein ganz anderes Bild dieser glaubensfesten, engagierten und stets fröhlichen Nonne hinzugefügt haben, einfach zu dem Gesamtbild, das man von ihr hatte. Weil jene Frau, die so unermüdlich sich für andere eingesetzt hat, hat einige Jahre vor ihrem Tod einem Erzbischof von Kalkutta Folgendes geschrieben. Gott hat mich verlassen. Ich habe keine Kraft mehr. Um mich ist es kalt und dunkel. Nichts erreicht meine Seele. Ich kann nicht mehr beten. So, wie passt es zu jemand, der so durchdrungen ist von Gottes Liebe, dass er sein ganzes Leben hingibt und opfert für Menschen, denen es schlecht geht und der trotzdem solche Phasen in seinem Leben und seinem Dienst erlebt hat. Solche Phasen kann es geben und ich bin dankbar, wenn solche Sachen ans Licht kommen, dass man nicht denkt, es geht immer nur bergauf und wenn ich nicht on the top bin, dann ist irgendwie schwierig mit mir. Nein, schwierige Phasen gehören zu unserem Leben dazu und es kann zu solchen Momenten kommen. Vielleicht ist manchmal auch einfach schon alles gesagt, wenn uns die Worte fehlen. Ich habe so nochmal in die Kreuzigungsgeschichte von Jesus reingelesen und so oft, auch wenn man die Filme geguckt hat, habe ich gedacht, warum hat Jesus sich nicht mehr verteidigt? Warum hat er nicht mehr dazu gesagt? Warum ist er nicht aufgestanden? Warum hat er nicht? Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, es war eigentlich alles gesagt. Er hatte alles gesagt und das kann natürlich auch möglich sein. Ja, so mit dieser Überlegung eng verbunden ist ja auch die Frage, die Paulus indirekt in diesem Predigtabschnitt auch aufgreift. Wenn wir von tragischen Ereignissen betroffen sind, vielleicht jemand erkrankt, den wir lieben, jemand unerwartet stirbt, dann verschlägt es uns manchmal nicht nur die Sprache, sondern auch unser Vertrauen auf Gott, seine guten und heilvollen Ziele, die er mit unserem Leben hat. Dann wird unser Glaube manchmal nicht nur auf eine harte Probe, sondern sogar in Frage gestellt. Krisen, egal woher sie kommen, gehen nicht selten auch mit Glaubenskrisen einher. So man fragt sich, warum hat Gott das zugelassen? Und man hätte gern eine genauso klare Antwort. Paulus schreibt ja am Ende unseres Predigttextes dann, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Mir gefällt die Übersetzung in der Elberfelder besser. Die ist zum einen näher am Grundtext, wie das alle Dinge zum Besten dienen, wie es Luther übersetzt hat. Aber ich finde, sie beschreibt mehr, was Gott eigentlich damit meint. Nämlich, dass alle Dinge zum Guten mitwirken müssen. Ja? Nicht alles, was dir passiert, ist das Beste, was dir passieren konnte. Aber alles, was dir passiert, muss zu deinem Besten zusammenwirken. So wie es Gott vorher beschlossen hat, wenn Menschen Jesus nachfolgen. Das ist schön gelesen, es ist leicht gesagt und es ist schwer geglaubt, wenn man mitten in einer schwierigen Zeit feststeckt und dennoch wahr. Ich habe zum Glück noch niemand verloren, der mir sehr, sehr nahe stand, aber ich habe mit Menschen gesprochen, die solche Dinge erlebt haben und die dennoch mit einem Abstand diesen Vers bejahen und die sagen ja und trotzdem glaube ich das und trotzdem halte ich daran fest und ganz ehrlich, das sind für mich wirkliche Glaubenshelden. Menschen, die einfach da ihr Vertrauen auf Gott ja, festmachen und sagen, Gott, und das will ich glauben, dem will ich vertrauen, trotz dass ich nicht alles verstehe. Ich glaube auch nicht, dass Paulus damit versucht, das menschliche Leid zu erklären oder gar schön zu reden, sondern dass er einfach diese Wahrheit beleuchten möchte mit einem seelsorgerlichen Zuspruch. Ja, unsere Existenz ist zerbrechlich und manche leidvollen Erfahrungen sind unverständlich. Das sieht Paulus ganz nüchtern. Aber das wird dich nicht auch nur einen Moment lang von der Nähe und Liebe Gottes trennen. Und selbst die schlimmsten Umstände und die verfahrensten Situationen wird Gott zum Guten mitwirken lassen, denen, die ihn lieben. Das ist wirklich eine gewaltige Verheißung. Wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich das so oft. Exemplarisch steht für mich Josef im Alten Testament, ne? Der von seinen Brüdern verkauft wird, unter falscher Anklage ins Gefängnis geworfen wird, der aber am Ende seines Lebens genau das erreicht, was Gott über seinem Leben besprochen hat, versprochen hat, gesprochen hat, zu dem er ihn berufen hat. Gott hat die Dinge genommen und hat sie zum Guten gewendet, er hat die Vorzeichen umgedreht. Wer im Vertrauen darauf lebt, der kann auch in allem, was manchmal nicht erklärlich ist und herausfordernd ist, Gottes Frieden erfahren, der höher ist als alles Denken und Verstehen und alles Erleben. Der weiß, mein Leben ist nicht abhängig von irgendwelchen Zufällen oder Schicksalsschlägen, sondern mein Leben liegt in Gottes Hand und er wird alles zu einem guten und heilvollen Ziel führen. Es gibt also diese Phasen in unserem Leben, in denen wir kämpfen, auch mit unserem Vertrauen und mit unserem Glauben. Zeiten, in denen wir schwach sind und es kann Zeiten geben, in denen uns die Worte fehlen, in denen wir mit unseren eigenen Worten am Ende sind. Aber, und das ist ja das Tolle, der Text zeigt nicht nur ein Problem auf, sondern er liefert gleich die Lösung mit. So gefällt mir das. Nämlich, der Heilige Geist tritt für uns ein. Ich möchte den Text gern nochmal lesen. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt der Geist Gottes für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen ganz genau kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn der Geist vertritt uns im Gebet, so wie Gott es für alle möchte, die zu ihm gehören. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Was können wir tun, wenn wir das Gefühl haben, nicht einmal mehr die Kraft zu haben, mit Gott zu reden? Wenn Paulus formuliert, der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an, dann verwendet er dabei einen griechischen Begriff, der aussagt, dass jemand die Last eines anderen auf sich nimmt und an dessen Stelle tritt. Ja, ich sag's nochmal. Wenn Paulus sagt, der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an, dann verwendet er diesen griechischen Begriff, der aussagt, dass jemand die Last eines anderen auf sich nimmt und an dessen Stelle tritt. So, der Heilige Geist nimmt meine Last auf. Der Heilige Geist nimmt deine Last auf und tritt an deiner Stelle für dich bei Gott ein. Das ist eine gewaltige Verheißung. Da lesen wir so schnell drüber, gell? Ich habe gedacht, ist uns bewusst, was das wirklich heißt. Dass der Heilige Geist für mich bei Gott eintritt, für dich bei Gott eintritt, wenn uns selbst die Kraft fehlt, Dinge vor Gott zu bringen. Ich finde es total bewegend. Das ist eine wirklich befreiende Botschaft. Gott selbst versteht in seiner ganzen Tiefe, was unser Herz bewegt, was es manchmal auch schwer macht, was es manchmal vielleicht sogar lähmt, zu reden oder zu beten. Und ich finde, es ist total befreiend, dass selbst wenn es Zeiten in unserem Leben gibt, wo wir das Gefühl haben, die Kraft fehlt uns, wir können nicht mal mehr beten, dann dürfen wir wissen, dass es jemand gibt, der bei Gott für uns eintritt und der genau so für uns betet, wie wir es nicht in Worte fassen können. Das ist doch mega. Ich finde es so eine tolle Aussage. Eine ähnliche Stelle finden wir auch in Lukas 22, Vers 32, wo Jesus zu Lukas sagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Ja? Wenn wir selbst mit unserer Kraft am Ende sind, dann tritt Jesus für uns ein, dann tritt der Heilige Geist bei Gott für uns ein. Ich finde es total stark. Werner hat ja in der letzten Predigt über den Gebetskampf im Garten Gethsemane schon gesagt, dass selbst Jesus aber es für wichtig fand, dass seine Jünger mit ihm gehen, Menschen, die ihm nah waren, die, mit denen er sein Leben und auch sein Herz geteilt hat und dass er sie gebeten hat, dass sie mit ihm gehen und mit ihm beten, mit ihm wachen. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir Menschen in unserem engeren Kreis haben, die mit uns glauben, mit denen wir unser Leben teilen und die mit uns im Gebet einstehen. Dann, wenn es schön ist, super, feiern zusammen, klasse, aber auch dann, wenn es schwierig ist, dass wir wissen, das sind Leute, die sind einfach da. Auf die kann ich mich verlassen, die stehen vor Gott mit für mich ein, wenn mir selbst die Kraft fehlt. Ich möchte so ein Mensch sein und ich bin so dankbar für diese Menschen in meinem Leben, von denen ich weiß, dass sie auch für mich da wären oder für uns da wären, wenn wir sie brauchen. Also, manchmal sind wir sprachlos, manchmal fehlen uns die Worte, aber der Heilige Geist tritt für uns ein. Was für eine gewaltige Verheißung. Jesus betet für uns, der Heilige Geist tritt vor Gott für uns ein und betet, was richtig ist. Ich möchte aber noch auf einen dritten Punkt kommen und der bezieht sich auf das Sprachengebet. Weil ich der Meinung bin, dass dieser Text noch eine ganz andere Sache sagt, in der es nämlich um genau das geht. Ich glaube, die Bibelstelle bezieht sich nicht nur darauf, aber auch darauf. So, das Sprachengebet ist in meinem Gebetsleben zu einem riesengroßen Schatz geworden, auf den ich auf keinen Fall verzichten wollte. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, euch einfach auch danach auszustrecken, weil ich glaube, dass das wirklich einen großen Segen auch für uns bringt. So, das Sprachengebet oder auch das Zungengebet, wie wir auch sagen, ist eine der Gaben des Heiligen Geistes. Die könnt ihr nachlesen, 1. Korinther 14. Es ist eine Gebetssprache, die Gott uns schenkt, die wir nicht im Natürlichen gelernt haben und die wir auch nicht verstehen. Da heißt es in 1. Korinther 14, Vers 2, denn wer in Zungen redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Ja, bedeutet, Gott schenkt eine Sprache, die ich selbst nicht gelernt habe. Und wenn ich bete, betet der Heilige Geist durch mich das, was für die Situation wichtig und dran ist. Weil ich nicht zu Menschen rede, sondern zu Gott rede. Es gibt verschiedene Arten von Zungensprachen. Es können tatsächliche Sprachen sein, es können auch Sprachen sein, deren Herkunft wir nicht kennen. In der Bibel finden wir unterschiedliche Begriffe dafür, zum Beispiel himmlische Sprachen oder Sprachen der Engel. Also das kann unterschiedlich sein. Ja, bedeutet, ich weiß nicht, was ich bete, aber der Heilige Geist betet in dem Moment durch mich, was für die Situation wichtig ist. Und ich finde, es greift Vers 26 auf. Dabei hilft uns der Heilige Geist in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, dass Gott uns erhören kann. So hilft uns der Heilige Geist und betet für uns auf eine Art und Weise, wie wir es mit unseren Worten nie könnten. Ja, der Heilige Geist betet in dem Moment durch mich. Und das Tolle am Sprachengebet, finde ich, ist, dass es uns hilft, die Begrenzung unserer Sprache, unseres Verstandes, aber auch unserer eigenen Vorstellungen und Wünsche zu überwinden. Wir können ja gar nicht losgelöst von dem beten, was wir für möglich halten. Und ganz oft ist unser Glaube doch wirklich sehr begrenzt. Das, was wir glauben, was möglich wäre, was Gott vielleicht tun kann. Und wie toll, wenn Gott mir eine Gebetssprache schenkt, mit der ich diese Begrenzung einfach verlassen kann, mit der ich das beten kann, was auf seinem Herzen ist, wo ich das beten kann, was meine eigene Vorstellung sprengt von dem, was möglich ist, was Gott wirken kann. Den eigenen Verstand, die eigenen Vorstellungen und Wünsche von dem, was richtig ist oder was sein sollte. Und ich bin erinnert worden, ich habe im Alpha-Kurs gibt es in dem einen Vortrag, wo es um die Jackie Pullinger geht. Das war eine Frau, die als Missionarin in China gearbeitet hat, in ganz schwierigen Verhältnissen mit Bandenchefs und Drogenbossen, und da ging es richtig heiß her. Und die Jackie Pullinger schreibt in ihrem Buch, dass sie viele Jahre dort gearbeitet haben und investiert haben, und es ist nur ganz wenig passiert. Und dann hat sie irgendwann zu Gott geschrien und hat gesagt, was sollen wir machen, wie kommen wir da weiter? Und dann hatte sie den Eindruck, dass Gott ihr sagt, sie soll 6 Wochen lang jeden Tag eine Viertelstunde in Sprachen beten. Und dann hat sie gesagt, und ich will gleich sagen, das ist jetzt nett, wir müssen jetzt alle 6 Wochen eine Viertelstunde in Sprachen beten, ja, aber das war das, was Gott zu ihr in die Situation gesprochen hat. Und sie hat es gemacht und sie hat den Heiligen Geist gebeten, dass er dieses Gebet gebraucht, um die Herzen derer wirklich zu öffnen und zu erweichen, denen sie dient. Und nach diesen 6 Wochen sind unglaubliche Dinge passiert. Drogen- und Bandenbosse sind zum Glauben gekommen an Jesus, sind unter Tränen zusammengebrochen in den Veranstaltungen. Menschen haben eine tiefe Berührung mit Gott erlebt. Sie schreibt, dass Menschen, die heroinabhängig wurden, allein durch Gebet frei wurden. Ja, weil der Geist Gottes so stark da war und so stark am Wirken war. Und ich habe gedacht, das beschreibt es so gut. Das, was sie erlebt hat, ist weit über das hinausgegangen, was sie sich je hätte träumen und vorstellen können. Und wenn wir in unserer Begrenzung beten, dann genau. Und sie hat es einfach genutzt, dieses Geschenk, was Gott gibt, in Sprachen zu beten, die eigene Begrenzung, den eigenen Verstand zu überwinden. Und der Heilige Geist hat ganz mächtig da hineingewirkt. So möchte ich uns Mut machen, uns auszustrecken nach dieser Sprache. Und wenn ihr das schon habt, gebraucht das. Ich habe das als Jugendliche erlebt und ich habe das am Anfang mehr praktiziert und irgendwann weniger. Und mittlerweile ist es nicht mehr wegzudenken aus meinem Gebetsleben, in Sprachen zu beten. Ich schätze das so. Ich schätze das, in meinen eigenen Worten zu beten. Und ich schätze das manchmal, wenn ich mit meinen eigenen Worten am Ende bin, einfach in Sprachen zu beten und das Gott hinzulegen, weil ich weiß, dass er mich vor Gott vertritt mit dem, was ich selbst nicht ausdrücken und formulieren kann. Und es ist so, so wertvoll. Und die Vorzüge dieser Gabe ist einfach auch, dass sie die einzigste Gabe ist, die zur eigenen Erbauung und Stärkung dient. Alle anderen Geistesgaben sind nicht für uns, sondern sie sind zum Dienst am anderen. Ja, alle Gaben sind zum Dienst an anderen gedacht, aber das Sprachengebet dient uns selbst. Und da heißt es in 1. Korinther 14, Vers 4, wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen eigenen Glauben. Wer aber prophetisch spricht, stärkt die ganze Gemeinde. Ja, also wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen eigenen Glauben. Was für ein Geschenk, was Gott gibt, dass er uns etwas schenkt, was unseren eigenen Glauben stärkt und ermutigt. Ich finde es total genial. Anhand der Bibel sehen wir, dass das Sprachengebet ein begleitendes Zeichen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist. Und ich glaube, dass wir genau das auch von Gott erwarten dürfen. Wir empfangen die Taufe im Heiligen Geist und die Gaben des Geistes ganz einfach, indem wir darum bitten. Wir müssen nicht besonders heilig sein, wir brauchen nicht eine gewisse Zeit erst gläubig zu sein. Das Einzige, was wir brauchen, ist der Wunsch, Heiliger Geist, ich möchte mich für dich öffnen, ich bitte dich, dass du mich erfüllst mit deinem Geist und dass du mir diese Gabe des Sprachengebets schenkst oder eben auch die anderen Gaben. Einfach Gott zu bitten, ne? Es gibt Stellen, wo es heißt, eifert nach den Gaben des Geistes. So eifern heißt wirklich alles dran setzen, Gott, ich will das, ja, bitte schenk mir das, ich brauche das für mich. Genau. Und in Lukas 11, Vers 13 heißt, wie viel mehr wird Gott dem Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Ja, es braucht keine Leistung, es braucht keine Vorkenntnisse über irgendwas, es braucht einfach die Offenheit zu sagen, Heiliger Geist, ich möchte das auch für mich. Danke, dass du für mich eintrittst und danke, dass du mir auch da einfach eine Gabe schenken möchtest, die mein Gebetsleben bereichert und nach vorne bringt. Was für einen großartigen Gott haben wir, der um die Realitäten unseres Lebens weiß. Auch um die schwierigen Zeiten in unserem Leben. Auch um die Zeiten, in denen wir mit unseren Worten am Ende sind. Und der uns gerade da nicht alleine lässt. Der seinen Geist schenkt, der uns in all unseren Schwächen und Nöten hilft. Und ich will es persönlicher machen. Der dir seinen Geist schenkt, der dir in all deinen Schwächen und Nöten hilft. Der für dich ist und der dein Herz ganz genau kennt. Und der für dich eintritt, wenn dir selbst die Kraft dazu fehlt. Der dir dieses Geschenk machen möchte, auch in neuen Sprachen zu beten, das hilft, den eigenen Verstand, die eigene Vorstellung und die eigene Begrenzung zu überwinden. Und der dir manchmal auch in allem Nichtverstehen zuspricht, dass alle Dinge in deinem Leben, wenn du Jesus nachfolgst, zum Guten mitwirken müssen und zu einem guten Ziel führen werden. So, es ist so gut zu wissen, dass unsere Seele in Jesus feststeht, dass sein Geist in uns lebendig ist und dass er vor Gott das für uns wirkt, was wichtig und was dran ist. Lasst uns dieses Gebet einfach als eine Antwort, dieses Lied als eine Antwort, als ein Gebet auch zu Gott singen. Und wer das erleben möchte und vielleicht auch gerade die Gabe des Sprachengebets noch keine Erfahrung gemacht hat, ihr könnt gern nach dem Gottesdienst auf mich und auf Heidi, auf uns zukommen. Wir nehmen uns gerne Zeit, mit euch zu beten, weil ich überzeugt bin, dass Gott ein Gott ist, der gerne gibt und der jedem schenkt, der sich wirklich ausstreckt danach. Amen.